NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Es ist schon 10 Jahre her und doch ist seine Stimme noch so vertraut. Am 7. Februar 2016 ist Roger Willemsen gestorben. Er war ein Tausendsasser der Künste und Medien und für das Programm von NDR Kultur prägend, wie wenige durch seine Reihe Willemsen legt auf. Sage und schreibe 279 Sendungen verzeichnet das Archiv zwischen September 2009 und Ende Dezember 2014. Da liegt es nahe, ihn auch in unserer Lesereihe mit seiner eigenen Stimme zu Gehör zu bringen, und zwar mit der Lesung aus seinem Buch Der Knacks, vielleicht sein wichtigstes und persönlichstes. 2008 erschien eine Etüde über die Zeit und das, was sie mit jedem Menschen macht. Das Buch beginnt mit dem frühen Tod des Vaters, der das Leben des 15-Jährigen prägen wird. Hören Sie Roger Willemsen.
Alle Wurzeln im Märchen. Ich war einmal. Eine Reihe von Entscheidungen und Erschütterungen später und alles steht fest und muss nicht mehr erzählt werden. Und wenn sie nicht gestorben sind? Wie jemand wurde, das erklärt er anhand von Wunden, als sei ein Individuum erklärbar aus der Summe seiner Narben. Doch dann ist da noch eine andere Biografie. Irgendetwas hat sich gewandelt, sagt man. Irgendwann war es da, irgendwie von innen heraus, gelöst vom isolierten Anlass. Nicht logisch und auch nicht im Gegenteil psychologisch. Man blickt zurück und weiß nicht recht, was es war und wann es geschah und woraus genau es bestand und wohin es führte. Aber man sagt, nie mehr fühlte ich wie damals. Es sollte nicht mehr sein wie früher. Ich war nicht mehr derselbe. Ja, der Mann erkennt sich im Jungen kaum, die Frau nicht mehr im Mädchen. Und bei genauerer Betrachtung lösen sich selbst die festen Daten eines Lebens in lauter stille Übergänge und sich langsam anbahnende Prozesse auf. Die Scheidung, die Arbeitslosigkeit, die Krankheit, die Pflegebedürftigkeit der Eltern. Gelebt wird nicht im Ereignis, sondern im Prozess. Wenn aber die Ernstfälle Narben sind, so sind die Veränderungen von innen der Falte vergleichbar. Alles dunkelt nach oder bleicht aus, alles bricht und vergeht, alles ändert Farbe und Aroma, und nur im Spott nennt man die Welt eine heile Welt, wohlwissend, auch sie hat ihren Knacks. Der Knacks, im Sog der Verluste ist er der Sog. Das weiße Huhn. Mein Vater starb letzten August. Das ist jetzt bald 40 Jahre her. Der Tag war so heiß, dass die Vögel unter den Blättern blieben und alles ringsum sich verlangsamte. Wir dachten an die Hitze des Krankenzimmers, des Krankenbetts, in dem der inzwischen zu einem dünnen Herrn zusammengeschmolzene Mann seinen Tod erwartete. Dass es Regen geben solle, war das Thema auf den Fluren. Erst für den Abend wurde er erwartet, und als er endlich fiel, war er der erste Regen, den mein Vater nicht mehr erleben sollte. In München nahmen an diesem Tag ein paar Männer sämtliche Kunden und Angestellte einer Bank als Geiseln und verlangten von der Polizei 500.000 Mark. Die Eilmeldungen im Radio überschlugen sich, dauernd gab es neue Entwicklungen, das Land blickte nach München. Wir nicht. Mittags aß ich bei einem Freund, folgte aber dem Tischgespräch nicht, bis ein Erwachsener eine längere Geschichte abschloss mit dem Seufzer: Unsere Familie wurde geboren, Gräber zu füllen. In die Pause, die folgte, schepperte das Gelächter, erst langsam, dann selbstbewusst. Man traute sich, die drastische Formulierung mit Ironie zu beantworten. Ein Aperçu war geboren. In die Pause, die diesem folgte, sagte ein anderer: So gesehen dauert der Tod ein Leben lang. Die beiden Sätze standen unverbunden nebeneinander, und aus der Pause, die dann folgte, erhob sich kein Gelächter mehr. Komischer Art, sich zu unterhalten, war alles, was ich dachte. In den Wochen davor fuhr meine Mutter täglich ins Krankenhaus, einem Krebsbunker mit massiven Strahlungsapparaten, Kobaltkabinen, 30-jährigen Untoten auf den Fluren und diesem einen nie mehr aufzulösenden Geruch. Nicht Kampfer, nicht Melisse roch so, unnatürlich, chemisch, strahlend roch es. Die Gesichter der Patienten hatten etwas Unheilbares. Sie trugen den Ausdruck offener Wunden im Gesicht und irrten herum auf der Suche nach einer Wunde, mit der sie hätten reden können. Wir Kinder hatten in diesem Augenblick das Leben vor uns, im Doppelsinn. So ist das Leben, oder das Leben kann grausam sein, sagten die Erwachsenen. Das waren auch in Kinderohren keine besonders tiefsinnigen Sätze. Aber dass es immer ums Ganze ging, ängstigte uns, und so wurden zu unserem Schutz nur 3 Krebsbunkerbesuche pro Woche angesetzt. Im Radio hörten wir das Wort Geiseldrama zum ersten Mal, und wir erfuhren auch noch, dass inzwischen 2 Menschen zu Tode gekommen waren. Eines der Opfer war eine schüchterne Bankangestellte, vielleicht auch erst eine Auszubildende. Ich sehe noch ihr Porträtfoto in der Zeitung. Sie wirkte, als habe sie mit dem Gesicht, das zu ihrem Tod passte, schon länger gelebt. Mein Vater lag im Sterben. Irgendjemand sagte, er habe jetzt seinen Geschmackssinn eingebüßt. Er würde nicht wiederkommen. So war also der Tod über seinen Geschmackssinn in sein Leben gekommen. Mein Vater lag im Sterben und ich dachte, dass selbst das an einem heißen Tag mühevoller ist und ging in den Garten. Ganz hinten, wo ich mit 12 Jahren versucht hatte, einen Zipfel Erde selbst zu bebauen, um es mit 13 wieder aufzugeben, irrte bei der Himbeerhecke ein weißes Huhn durch das hohe Gras, flatterte vom Boden auf, kam nicht über den Zaun, scheute die dornige Hecke und wusste nicht ein noch aus. Ich ergriff also das Huhn mit beiden Händen, legte es beschirmt von den Armen an meine Brust und machte mich auf den Weg zu den umliegenden Bauernhöfen, den Besitzer des Tiers ausfindig zu machen. Das Huhn war ganz ruhig geworden, aber ich spürte den zerbrechlichen Brustkorb, die Wärme seines Blutes, das Schaudern, das über die Federn lief, ehe sie sich abrupt aufplusterten, und da alle Bauern über dem schneeweißen Tier die Köpfe schüttelten, ging ich weiter bis ins Unterdorf und auf einer anderen Straße wieder aufwärts, bis ich auf halber Höhe an einen Hof kam, wo mir die Bäuerin freudestrahlend das Tor öffnete und das Huhn mit einem Schwall von Koseworten bedachte, ehe sie es mir abnahm. Ich nahm es in beide Hände, legte es an den Busen der Bäuerin und ging heim. In der Garderobe stand meine Mutter und sagte, »Der Vater ist tot.« Es klang wie der Vater aller. Vater unser. Dieser Moment hatte ein langes Leben. Wir Kinder erschraken nicht, sondern gingen ins Zimmer, wo die vorsorglich angeschaffte Trauerkleidung schon bereit lag, wie die Schwimmweste für den Schiffsreisenden. Meine Schwester erhielt einen schwarzen Faltenrock mit schwarzer Bluse und sah aus wie eine Pfarrhelferin. Wir Jungen bekamen schwarze Banylonpullover mit Rollkragen, zu heiß. Aber wer erwartet den Tod schon im Hochsommer? Wir fühlten uns gezeichnet von diesen Kleidern, entstellt. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht jung, wollte es aber später werden. Etwas veränderte, etwas verschob sich, nicht gleich, sondern im Lauf der nächsten Monate etwas, das einen Namen suchte und nicht erwachsen werden heißen wollte und nicht halbweise. Es gab überhaupt keinen Namen für dieses langsame Hinübergleiten von einem Zustand in einen anderen. Ich meine nicht die Trauer, die abverlangte, ritualisierte Trauer, die eher Ironie herausforderte oder belastend wirkte, weil wir nicht auf Partys gehen durften. Jetzt, da wir sie nach 2 Jahren an der Seite eines Sterbenden vielleicht am ehesten gebraucht hätten. Ich meine ein Abfallen der Lebenstemperatur, ein erstes Verschießen der Farben, etwas wie Appetitlosigkeit machte sich breit. An ihrem Anfang stand kein Schock und kein Trauma. Es gab kaum mehr als einen Anlass. Was folgte, war der Knacks. Ich wollte ein Kind sein, auf dem Land leben, mit dem Pferdewagen des Bauern zum Holzmachen in den Wald fahren. Ich wollte dem Schmied beim Beschlagen der Pferde zusehen, den Betrunkenen vom Bürgersteig vor dem Gasthaus aus zuhören, und ich wollte ein weißes Huhn im Arm halten und es von Hof zu Hof tragen. Die Luft sollte frisch, nach Land duftend und appetitanregend sein, der Rittersporn sollte blühen. Es wäre leicht zu sagen, an jenem Tag ging die Kindheit zu Ende. Aber nein, diese Kindheit hatte einen langen Bremsweg. Eher war meine Begegnung mit dem weißen Huhn ein katalysatorisches Ereignis. Wie bei einem chemischen Experiment kam hier etwas hinzu, das in die Reaktion der Stoffe nicht eintritt und diese trotzdem freisetzt. Dieses Dritte verbraucht sich nicht. Das weiße Huhn wird immer dieses Huhn bleiben. Aber der Tod meines Vaters wäre ein anderer gewesen, hätte ich nicht an jenem Tag das warme Lebewesen zwischen meinen Händen gefühlt, hätte ich nicht diese Seele heimgetragen. Da mein Vater mitten in den Sommerferien gestorben war, sprach sich nach Schulbeginn die Nachricht erst langsam herum. Auf dem Lehrplan des Biologieunterrichts stand der Mensch. Das kam mir entgegen, dachte ich doch dauernd in Komplexen wie das Leben, das Schicksal oder eben der Mensch. Aber gleich in der ersten Stunde rollte die Lehrerin ein Skelett ins Klassenzimmer, das unmenschlich wirkte. Ich sehe noch, wie es auf seinen Rädern vor der gefürchteten Lehrerin in der Tür des Klassenraums erschien, als ein Mitschüler zu mir herüberrief: »Schau mal, Roger, dein Vater kommt zur Elternsprechstunde.« Ich drehte mich nicht um, konnte aber hören, wie sie ihn prügelten, ihm die Schnauze stopfen wollten, dem Ahnungslosen, der erst am Vortag aus den Ferien heimgekehrt und nicht verständigt worden war, und da tat er mir so leid, wie ich mir selbst leid tat. Doch andererseits, was war diese Szene schon mehr als ein konventioneller Verstoß, die Pietätlosigkeit eines Unwissenden? Sie spielte sich auf der Ebene der Formen ab, und was haben die schon mit der Trauer zu tun? Jeden Tag gab es 100 Situationen, die mich ebenso eindringlich an meinen Verlust erinnerten. Ein Klavier musste nur von Dur zu Moll wechseln, ein Mann mit einer Zeitung unter dem Arm die Straße überqueren, jemand musste in einer Geste verharren, eine Schaufensterpuppe imitierend, es reichte der Pfiff des Schiedsrichters vom benachbarten Fußballplatz oder eine Wolke aus Terpentin und Leinöl, ein Blend aus Wildleder und Zigarette, die ganze Welt war kontaminiert mit Begriffen, Namen, Aromen, lauter Dingen, deren träger Medium das Leben meines Vaters gewesen war und die nun frei durch die Welt flogen, eine väterliche Welt, aus der es kein Ausbrechen gab. Ein einzelner Lebenstag und jeder spülte uns weiter heraus aus der Zeit, die auch seine gewesen war, steckte voller Verletzungen, wie jene unabsichtliche Bemerkung des Mitschülers. Der entschuldigte sich nach der Stunde unter Tränen. Um ihn zu trösten, sagte ich, dass es nicht so schlimm sei, was er, sagte er zu den anderen zurückkehrend, doch irgendwie schlimm fand. Dem Jungen erscheint der Vater meist erwachsener als die Mutter. Die Welt des Heranwachsenden ist deshalb fast zwangsläufig väterlich. Ich wurde wie von einem Laufband in eine Sphäre geschoben, in der seine Abwesenheit thronte wie eine Person. Der Verlust ersetzte mir den Vater. Ich adoptierte diesen Mangel wie einen Menschen. Und was immer mir fehlte, war dem imaginären Patronat des Verlusts unterstellt. So etwa. Es geht nicht um den Verlust, um die Entbehrung, die sich fühlbar macht, verbleicht und verschwindet. Es geht nicht einmal um den Verlust, der bleibt. Er könnte den Resonanzboden der Erfahrungen voluminöser klingen, die Konturen schärfer erscheinen lassen. Der Knacks aber ist nicht ein Riss mit Diesseits und Jenseits, mit Vorher und Nachher. Er ist unmerklich. Er teilt nicht, er prägt. Er ist die Zone, in die die Erfahrung eintritt, wo sie verwittert und ihre Verneinung in sie eindringt. Etwas soll nicht mehr, etwas wird nicht mehr sein. Es wird sogar nie mehr sein wie vorher, aber nicht, weil ein Mensch fehlt, sondern weil sich ein Lebensgefühl geändert hat. Und dazu braucht es nicht den Verlust, sondern das Verlieren. Ich kam also heim und mitten im Verlust sollte sich meine Rolle ändern. Wie alle Kinder in dieser Lage übernahm ich Teile der Aufgaben des Vaters. Vor allem das Verhältnis zu Mutter und Schwester sollte sich wandeln. Man sprach im Dorf davon, wir Kinder müssten nun vorzeitig erwachsen werden. Aber das ist es ja nicht. Man lebt diachron, so kindlich wie gereift. Künstlich gereift, wie eine Frucht auf dem Transport. Verlust der Kindheit? Die Kindheit geht ja nicht verloren, nie ganz. Sie zieht sich nur zurück und macht Platz. Vielleicht degradiert und verzwergt man sie, weil im Rückblick ihre Lasten noch gering, ihre Aufgaben leicht erscheinen, aber in der Erfahrung nimmt sie keinen untergeordneten Rang ein, eher den des Ostinatus. Sie bricht sich Bahn, sie kehrt zurück in neuen Mischungsverhältnissen. Es kann sein, dass nur der Humor das Exil des inneren Kindes bleibt, oder das Begehren, oder die Habsucht, die Tierliebe oder die Melancholie. Nichts ist je ganz vorbei, auch nicht die Kindheit. Als mein Vater starb, war ich 15 Jahre alt, sah mit meinen langen Haaren aus wie Janis Joplin und blieb gerade in der Schule hängen. Eine Freude kann ich ihm wohl kaum gewesen sein, und meine Aussichten waren noch schlechter. Wenn ich an seinem Krankenbett saß, blickte ich den weißlackierten Rahmen an, die flache Matratze, die Vorrichtung zum Anheben des Kopfteils, den funktionalen Beistelltisch und dachte, dass dies ein Sterbebett sei. Wenn er schlief, sah ich mir die Zimmerdecke an und dachte, dass dies sein letztes Bild werden könne. Oder die an der Wand befestigte Blumenvase mit dem Kreuz darüber, oder der Fensterausschnitt mit Blick auf eine Häuserfront voll vom Leben der Gesunden. In die Augen meines Vaters sehend, der in den letzten Monaten den Habitus eines stattlichen Patriarchen eingebüßt und den eines Obdachlosen erworben hatte, konnte ich erkennen, dass seine Sorge vor allem dem eigenen Leben galt, dann dem Ensemble seiner Familie und danach auch mir, der ich da saß, ratlos, beunruhigt und voller Kummer. Die Krankheit hatte ihm die Decke weggezogen. Allein seine Schutzlosigkeit in der Schwäche besaß etwas Obszönes. Entblößt war er wider Willen, und hätte seine Kraft nur irgend ausgereicht, er hätte sich so wohl nicht sehen lassen. So wie er durch Zustände ging, alterte, sich wieder verjüngte, die Entwicklungsgeschichte auf den Kopf stellte, er verkappte und er entpuppte sich. Die Krankheit war zähflüssig, sie ließ ihn ertrinken, aber ihr Rhythmus beschleunigte sein Leben so lange, bis er kaum mehr den Kopf heben konnte. Sprache hatte ich kaum. Immer war ein Dritter im Raum, sein Tod, und der redete mit oder ließ uns nicht einmal zu Wort kommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns noch etwas hätten sagen müssen. Mein Vater hinterließ mir keinen Auftrag, keine Imperative. Stattdessen sah er mich inständig an. Aber auch dieser Ausdruck blickte durch mich hindurch in die eigene Existenz, von der er nicht lassen konnte. Nicht fertig, nicht fertig, muss noch leben, hat Anastasius Grün, der Politiker und Lyriker des Vormärz, auf seinem Sterbebett geflüstert. Dieses Flüstern hörte ich unablässig, auch ohne dass sich seine Lippen bewegten. Möchte noch. Der letzte Konjunktiv liegt dahinter. Wir sind immer fertig, wir sind nie fertig. In einen Fortsetzungsroman geboren ist die Geschichte, die wir nicht kennen werden, eine Kränkung der Kontinuität, in die wir uns betten und die stabiler ist, als wir es sind. Als Vermächtnis bleibt kein »Was nun zu tun ist«, sondern immer nur ein »Was bisher geschah«. Wir blickten beide nicht in jenen Zustand, der sein würde, wenn mein Vater nicht mehr wäre. Auch die Liebe war unaussprechlich, für ihn, weil er so war, wie er war, für mich, weil ich nicht leicht Zugang zu meinen Gefühlen fand. Sie hätten ihn ohnehin nur verlegen gemacht, und außerdem versagten sich in der Todeszone alle ringsum, den Tod auszusprechen, Ärzte, Schwestern, Angehörige, Freunde, als hätten sie Angst, ihn erst dadurch zu rufen. Man hatte damals wohl auch in der medizinischen Forschung noch ein abergläubisches Verhältnis zum Namen, oder aber man vertraute auf die Heilkraft der Hoffnung inniger, als man es heute tut. Jedenfalls hat man auch meiner Mutter, die mit 40 Jahren Witwe sein und 3 Kinder durch die Schule bringen würde, bis zuletzt die Wahrheit nicht nur verschwiegen, sondern man hat sie geradezu verzweifelt, unbeholfen, belogen. Über die Krankheit meines Vaters wurde, seit sie 2 Jahre zuvor ausgebrochen war, nicht geschwiegen, aber sie wurde nicht bei ihrem Namen genannt. Auch eine Art Bann. Die Begriffe Bestrahlung, Karzinom, Rezidiv und Metastasen waren uns Kindern bald geläufig, das heißt, wir wussten, wo man sie in einem Satz unterbrachte. Mein Vater ging zuerst noch mehrmals wöchentlich in die Strahlenklinik und wir lernten, unsere Stimmungen nach dem neuesten Befund auszurichten. Das war nicht einfach, denn manchmal passte unsere Stimmung nicht zum Befund. All das waren partikulare, mit der Krankheit verbundene Einheiten oder Segmente der Sprache. Doch existierten sie zusammenhangslos, als Emanationen einer Störung, die als Ganzes ohne Namen blieb. Diesen habe ich erst relativ spät erfahren, kurz vor dem Mittagessen. Ich stehe in der Küche. Meine Mutter rührt in einem Topf. Sie rührt, als sei es sehr anstrengend, mit dem Ellbogen, der hoch über dem Löffel schwebt, auf den sich die Hand stützt, und alle diese mit Krankheit infizierten Begriffe sind im Raum. Sie spricht mehr zu sich selbst, sich und mich auf den neuesten Stand bringend, indem sie für das Leiden ihres Mannes prägnante Vokabeln findet. Wie merkwürdig, sage ich aus Verlegenheit, nicht wissend, was ich sonst sagen soll, dass diese Krankheit so schwer, aber gar nicht so bekannt ist. Wieso? Erwidert meine Mutter und rührt mit ihrem spitzwinklig aufragenden Ellbogen weiter in ihrem Topf, weiter, als sei es eine Riesenanstrengung. Bekannter geht's doch nicht mehr. Aber wie heißt diese Krankheit denn? Frage ich. Na, Krebs! Sie sagt es nicht, sie kräht es, es klingt wie Krebs und dehnt sich wie der Ton eines Nebelhorns. Dann steckt sie den breiten Holzlöffel in den Mund und schmeckt ab, und der Löffel in ihrem Mund wird von nun an das Symbol des Todes sein. Denn so viel wusste ich sofort, sterben würde mein Vater, an Krebs sterben, trotz aller Bestrahlungen und günstig klingenden Befunde, sterben an etwas, das unter dem von den Strahlungen rot gewordenen Fleck auf seiner oberen Rückenpartie saß, eine Stelle wie ein mittelschwerer Sonnenbrand. Diese raue Stelle war das einzig Äußerliche, das uns die Krankheit zu sehen gab. Nein, es war ja nicht einmal die Krankheit, die sich zeigte. Es war der ärztliche Versuch einer Therapie, die auf Strahlen, Verbrennungen, Verätzungen, auf Ausmerzungsprozesse im Innern des Vaterleibes setzte. Wir alle haben diese Stelle manchmal eingecremt, die einzige Spur der Krankheit berührt, eine Rötung bloß, eine Bagatelle. Doch der Knacks? Nicht das Wort Krebs löste ihn aus, nicht der Kochlöffel, nicht das Bild des Vaters im Krankenhausbett und auch nicht der Blick aus seinen Augen, als er sich schon von Morphium benebelt im Kissen aufrichtete, auf mich zeigte und fragte, wer ist das? Auch die Nachricht von seinem Tod an jenem Augustnachmittag war nicht der Knacks. Dies alles waren Schocks, Detonationen, Implosionen. Der Knacks war das weiße Huhn, das wiedergefundene Unwiederbringliche. Die Trauer ist das eine. Das andere ist der Eintritt in eine Sphäre des Verlusts. Anders gesagt, der Verlust ist das eine, das andere aber ist, ihn dauern zu sehen und zu wissen, wie er überdauern wird, nicht im Medium des Schmerzes und nicht als Klage, nicht einmal expressiv, sondern sachlich, als graduelle Verschiebung der Erlebnisintensität. Dann das Bild, als sie mich in den Krankenhauskeller führten, die Schublade öffneten und er da lag, mit hochgebundenem Kiefer, scheinbar lachend, fadenscheinig und fremd, mein Abwenden impulsiv, dann Bedauern, ihn so gesehen zu haben. Dieses gehört zu den autoaktiven Bildern. Es kommt ungerufen. Solche Bilder sind wie Eigenschaften. Man wiederholt sich in ihnen. Man kann sich nicht erneuern, dreht sich in ihnen wie in einem Scharnier. Sie üben einen Bann aus, nehmen die Person in Geiselhaft. Vielleicht wird jemand sagen, dieser eine Verlust sei ein Kontrastmittel. In der Konfrontation mit ihm wirkten die Farben der Welt nun leuchtender, sei das Dauernde durch die Begegnung mit dem Vergänglichen noch wunderbarer. Es ist die Dialektik der Sonntagsrede. Als müsste man dem eigenen Leben nur Verluste zuführen und würde seiner im Anblick der konträren Reize froh. Nein. Man kann ganz gut unterscheiden zwischen der Schlappe, dem Unglück, dem Scheitern, der Einbuße, dem Verlust, der überwunden werden kann. Ja, man kann in manchem Verlust diesen selbst nicht einmal fühlen, sondern möchte lachen über die Pantomime des Tragöden, über das Stummfilm-Pathos der Trauer. Man wird darüber hinwegkommen, über die Trauer und über das Gelächter, das sie weckte. Aber der Knacks ist etwas anderes. Über ihn kommt man nicht hinweg. Er ist ein Schub. Meist bewegt er sich lautlos und unmerklich. Erst im Rückblick kann man sagen, dann war nichts mehr wie zuvor. Eine posthume Perspektive, die des Passé. Die Farben nehmen jetzt Patina an, die Genüsse büßen ihre Frische ein, die Erfahrung trifft weniger direkt ein, eher vermittelt, wie durch eine Membran gegangen. Das Leben wechselt die Sphäre, es reift, es altert und irgendwann ist zum ersten Mal das Gefühl da, überhaupt ein eigenes Alter zu haben, das heißt, es fühlen zu können. An dieser Stelle blickt man zurück und erkennt die Requisiten der Kindheit zum ersten Mal mit abschiedhafter Sentimentalität. Man sieht, was dort zurückbleiben wird. Kinderrotz und Tafelläppchen, Blockflöten und Gummitwist, Freundschaftsringe und handgeschriebene Verträge, Kinderfrömmigkeit und eine Art zu jauchzen. Scharf gesehene Komplexe aus einer frühen Zeit, die sich erst zu erkennen gibt, wenn sie endet, die Bedingung ihrer Erscheinung also darin hat, dass sie zu Ende gehen muss. Das erste zu Ende gehen. Heißt es nicht bei Walter Benjamin, die Studentenzeit charakterisiere sich durch die Tatsache, dass zum ersten Mal im Leben eine Generation nachwachse, die man selbst unterrichten werde? Diese Beunruhigung, die von den Nachgeborenen aus auf die Gegenwart fällt, man wird von ihr schon berührt, wenn man die imaginäre Linie übertritt, die die Kindheit von ihrem Jenseits trennt. In dieser Zone erscheinen die Insignien der Kindheit wie Embleme des Verlorenen, Epiphanien eines verlassenen Lebens, das nur im Verlust erscheinen kann und vom Verlust aus seine Farben empfängt. An dieser Stelle kommt die Ironie ins Leben. Das Sein löst sich vom Darstellen ab. Noch führt man sein Leben durch die alte Kulisse, noch schleppt man sich durch die Rituale, ist Tochter, Bruder, Sohn, freut sich am Geburtstag und zeigt sich zu Weihnachten überrascht. Doch ist man all das nicht mehr wirklich. Man assimiliert sich dem Gewohnten und ist weniger wahr als wahrscheinlich. Man demonstriert ein Verhalten, das innen seine Plausibilität verloren hat. Zum ersten Mal tritt man in eine Zone des uneigentlichen Lebens ein, weil es dahinter, verschleiert, ein Eigentliches gibt, ein Zwingendes. Im Unterschied zum Bruch tritt der Knacks nicht an die Oberfläche, er wird nicht im Schock geboren. In seinem Kern ist der Knacks der Beginn einer Entwicklung im Fluss der Entwicklungen. Zwei Liebende, die sich im Bett zum ersten Mal voneinander wegdrehen, um lieber ihrer Einsamkeit zugewandt einzuschlafen. Etwas trennt sich, ermüdet, verliert Farbe, scheitert, gibt auf. Es ist dieser an der Wurzel kaum greif und schon gar nicht beherrschbare Vorgang, dieser am Ich vollstreckte, nicht auf Entscheidungen zurückzuführende Vollzug, von dem mehr Beunruhigung ausgehen kann als vom Schock mit all seinen therapeutischen Offerten. Der Schock will beantwortet, ja bearbeitet werden. Der Knacks schleicht sich als etwas Unheilbares in den Organismus, entstanden in einem namenlosen Augenblick, als Konsequenz eines Vorgangs, als Impuls, Reflex, Ablösung, als ein Freiwerden in einer ehemals gebundenen Symbiose, vielleicht selbst als ein Nachlassen der Kraft, der Vitalität, des Bauwillens.
Roger Willemsen mit dem ersten von 5 Auszügen aus seinem Buch Der Knacks. Die Lesung beruht auf dem vom Autor selbst gekürzten Hörbuch, das bei Tacheles erschienen ist. Das komplette Buch finden Sie im S. Fischer Verlag und diese Folge 7 Tage lang im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Bundesjustizministerin Hubig will den Schutz von Mietern ausweiten. Sie hat einen entsprechenden Gesetzentwurf veröffentlicht, der vor allem Indexmieten, Kurzzeitvermietungen und die Vermietung möblierter Wohnungen stärker regulieren soll. Vom Koalitionspartner CDU/CSU kommt grundsätzlich Zustimmung. Allerdings fordert die Union auch, den Gesetzentwurf in Teilen abzuändern. Laut Hubig nimmt die Bundesregierung das Thema Wohnkosten sehr ernst. Das hat sie im ARD-Morgenmagazin gesagt.
Wir sehen, dass der Anstieg der Mieten in letzter Zeit immens geworden ist. Und wir sehen auch, das merke ich auch in meinem Umfeld, bei meinen Mitarbeitenden, dass Menschen jenseits des Speckgürtels arbeiten, damit sie überhaupt sich die Miete leisten können. Dass Leute, die über ein gutes Einkommen verfügen, oft sagen, das zweite, das dritte Kind ist da, wir bleiben trotzdem in unserer kleineren Wohnung wohnen. Und deshalb gehen wir das an und deshalb machen wir auch viel, viel mehr als in den vergangenen Jahren.